Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute mit mir am Mikro Rainer Markus Walter und meinem Gast Andreas Seder. Wir haben heute ein Thema, ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Punkt, da kann fast jeder mitreden. Mal Hand aufs Herz, wer ist eigentlich schon mal schwarz gefahren? Ich glaube, so ziemlich fast jeder hat es irgendwann mal hinter sich gebracht, vielleicht freiwillig, vielleicht unfreiwillig. Darüber wollen wir heute unter anderem reden, aber auch über Beschwerden, die man irgendwo loswerden kann, wenn man absolut unzufrieden ist mit dem Busfahrer. Andererseits wäre es ja auch schön, wenn man vielleicht einfach nur mal jemanden loben könnte, aber darum geht es dann heute auch nicht. Und es geht auch um Trunkenheit im Bus. Und ob man da dann auch den Führerschein loskriegt. Ja, wir werden es erfahren, denn wir haben heute zu Gast Andreas Seder, Leiter Vertrieb und Kommunikation der SWU Verkehr. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Seder.
Hallo, Herr Walter.
Leiter Vertrieb und Kommunikation bei der SWU, das klingt ja eigentlich fast wie Energieversorgung, ist aber glaube ich nicht ganz so, ne?
Also es gibt mich als Pendant bei der SWU, sowohl für den Vertrieb als auch für die Kommunikation. Bei der Kommunikation ist es, dass ich die Werbung, also das Marketing im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, SWU Verkehr eben mache. Und beim Vertrieb sind es die Fahrkarten, die ja auch verkauft werden müssen. Und beim Vertrieb Energie, das sind dann halt die Kollegen, die eben andere Sachen vertreiben.
Energie und Nahverkehr, zwei Paar Stiefel. Man kennt die SWU eben, wenn man hier in Ulm oder Neu-Ulm wohnt, eigentlich als Energieversorger. Aber man weiß natürlich irgendwie auch, dass die Busse mit drin stecken. Wie gehören diese beiden Institutionen eigentlich zusammen, beziehungsweise wo sind sie getrennt?
Also die SWU Verkehr GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SWU und hat einen eigenen Geschäftsführer. Zum Beispiel haben die beiden Abteilungen oder beide Unternehmen natürlich dieselbe Personalabteilung. Es ist sozusagen ein Teilbereich und gehört trotzdem dem Gesamtkonzern an.
Ah ja. Und dann gibt's ja noch irgendwie das Ding, D-I-N-G, immer groß geschrieben, das steht ja irgendwie auch auf den Bussen. Soll mal einer durchblicken, was hat's dann mit denen noch genau auf sich? Gehören die auch irgendwie zu Ihnen oder was?
Also die Donau-Iller-Nahverkehrsverbundgesellschaft, das ist das Ding in Langform. Wir sagen eigentlich immer, der Ding ist dafür da, die Fahrkartenpreise festzulegen und die Gültigkeit festzulegen. Also generell alles, was mit den Fahrkarten zu tun hat. Und sie machen auch das Marketing für die Fahrkarten, also die Werbung dafür. Und wir als SWU Verkehr, wir fahren dann die Fahrgäste durch die Gegend und fahren, da verkaufen die Fahrkarten das Ding. Und das läuft dann so, dass alle Unternehmen, die Fahrkarten verkaufen, dann diese Einnahmen an den Ding geben. Und der Ding gibt sie dann über einen speziellen Einnahmeaufteilungsschlüssel dann wieder zurück an die Unternehmen. Das hat den riesen Vorteil, dass sie also in einen Bus der SWU einsteigen mit einer Ding-Fahrkarte, dann umsteigen auf eine Linie der RAB und dann wiederum umsteigen auf die Deutsche Bahn hier im Verbundgebiet. Und sie können immer noch mit demselben Fahrschein verschiedene Unternehmen benutzen. Das war vor Einführung des Ding eben nicht so.
Ding ist also auch hier Alb-Donau-Kreis eben mit genau. Das Dach sozusagen. Wie viele verschiedene Verkehrsbetriebe gibt es denn im Alb-Donau-Bereich?
Also soweit ich weiß, sind es 25 bis 30.
Ups, so viele?
Mhm. Also es sind viele kleine private Busunternehmer zum Beispiel sind dabei. Natürlich die großen sind DB, SWU und Regionalbusverkehr Alb-Bodensee, RAB. Aber dann gibt es auch noch die RBA, Geiring, Bayer, Baumeister Knese.
Okay, aber im Prinzip ist es egal, wo ich einsteige. Ich fahre immer mit dem öffentlichen Nahverkehr hier des Dingverbunds.
Genau.
Okay, alles klar. So, haben wir das auch mal gelernt heute, sind wir auch ein bisschen schlauer. Was ist Ihre ganz genaue Aufgabe, Vertrieb und Kommunikation? Was ist Ihr tägliches Brot sozusagen?
Also das tägliche Brot ist zum Beispiel, die Fahrscheinautomaten zu betreuen. Da gab es ja in letzter Zeit auch ein bisschen Probleme. Dann die privaten Verkaufsstellen, das Kundenzentrum Trafiti im Service Center Neue Mitte gegenüber dem Rathaus. Dann ist es so, dass wir natürlich auch Marketingaktionen machen. Als nächstes ist zum Beispiel eine Kampagne geplant für die Rücksichtnahme der Fahrgäste gegenüber den anderen Fahrgästen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass wir die Fahrscheinprüfer betreuen, die eben darüber wachen, dass eben so wenig wie möglich schwarz gefahren wird.
Ja, das ist dann nachher das Stichwort in unserer zweiten Gesprächsrunde. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir einfach mal mit einem ziemlich passenden Song ein. Jo, Wolek Riwernick, muss die Straßenbahn noch kriegen. Eigentlich Kultstück, ne? Wir haben gerade festgestellt, wir kennen es beide, aber ist auch schon ein paar Tage her.
Ja, leider. Und er lebt ja leider nicht mehr. Also es wäre schön, wenn es eigentlich so originelle Musik über den öffentlichen Nahverkehr noch öfters gäbe. Insbesondere, weil im öffentlichen Nahverkehr ja immer ein bisschen dieses Stigma des verstaubten, langweiligen ein bisschen anhängt. Und da ist so ein Lied darüber wirklich mal was anderes.
Ja, wir sind heute zusammengekommen, Herr Seder, um über... Ja, ich sag mal, vielleicht die eine oder andere Fußfahrt oder über Schwierigkeiten, auch heikle Sachen zu reden, die im Zusammenhang mit dem öffentlichen Nahverkehr sind. Ein Punkt, mit dem wir jetzt einfach mal anfangen wollen, wo wir vielleicht sogar auch ein bisschen länger drüber reden können, ist das unleidsame Thema Schwarzfahren. Und ich hatte vorher schon angerissen, ich glaube, also ganz, ganz viele Leute sind einfach auch schon schwarz gefahren. Manchmal freiwillig, manchmal vielleicht auch unfreiwillig, weil der Ticketautomat kaputt war. Und da gibt's dann ständig dieses Gezerfe auch mit dem Schaffner, der dann dir absolut nicht glauben will, dass der 5-Euro-Schein von dir einfach definitiv nicht in den Automat wollte und so weiter und so fort. Ihr habt jetzt habe ich entdeckt auch eine Facebook-Seite, die sich irgendwie mit Schwarzfahren beschäftigt.
Die haben natürlich nicht wir, sondern die wurde ins Leben gerufen von einem Mitbürger in Ulm, dessen Name natürlich von der Redaktion nicht bekannt gegeben wird. Heißt Schwarzfahren in Ulm, sowas gibt es in anderen Städten auch. Zum Beispiel in Berlin hat so eine Facebook-Seite schon 9600 Anhänger. Bei uns in Ulm sind es jetzt Mitte 80. Es ist natürlich so, man muss das zwiegespalten sehen. Also einerseits darf man es nicht zu ernst nehmen. Ich sehe das Ganze ein bisschen als Spiel, so nach dem Motto, wenn der Gegner das Spiel auch verlieren kann, fair verlieren kann, okay. Aber es hat natürlich auch einen gesellschaftlichen Grundgedanken, der dahinter steckt, so nach dem Motto, weil wir bescheißen eigentlich die Gesellschaft, muss ich ein bisschen drastisch sagen. Es ist ja der Steuerzahler, der den öffentlichen Nahverkehr subventioniert und der wird damit eigentlich um sein Steuergeld auch gebracht.
Aber ihr habt die Facebook-Seite wahrgenommen und ihr setzt euch jetzt nicht dafür ein, dass die irgendwie verschwindet?
Nein. Also wir haben keine juristischen Maßnahmen dagegen eingeleitet oder so etwas, weil, wie gesagt, die Berliner müssten das schon längst tun. Meiner Meinung nach kann man es auch tun, aber ich sehe es so, dass die Leute auf Facebook gar nicht so schnell reagieren können, wie in einer Stadt von der Größe Ulms, die ja nun jetzt in der Fläche nicht so groß ist. Wenn die Prüfer innerhalb von einer Viertelstunde zweimal die Linie wechseln, kann man bei Facebook so schnell das nicht posten, wie die Prüfer unterwegs sind.
Ihr werdet auch einen Teufel tun, da eine Regelmäßigkeit oder eine Struktur reinzubringen.
Auf jeden Fall. Also es wechselt auch tatsächlich jeden Monat. Wir schauen, auf welchen Linien mehr Schwarzfahrer sind auf einmal und diese Linien werden dann für einen Monat wieder verstärkt kontrolliert und einen Monat schaut man, wie sind die Ergebnisse und dann schwenkt man wieder auf andere Linien um. Das heißt aber nicht, dass die anderen Linien nicht kontrolliert werden. Man setzt nur gewisse Schwerpunkte.
Wie hoch ist denn der Anteil von Schwarzfahrern? Beziehen wir es mal auf Ulm, ich weiß nicht, oder auf den Bereich Alb-Donau-Kreis, also in euren Bereich SWU-Verkehr. Was kann man da sagen, wie viele Schwarzfahrer gibt es da pro Monat? Oder wie viele greift ihr auf? Ne? Ich meine, ihr wisst ja nicht genau, wie viele es sind.
Also ich kann sagen, letztes Jahr haben wir 6600 Schwarzfahrer aufgeschrieben. Es ist so, dass wir insgesamt von einer Prozentzahl von ungefähr 1,8% aller Fahrgäste ausgehen, die Schwarzfahrer sind. Weil man muss es auch regionsspezifisch unterschiedlich sehen. Ulm ist eine Stadt mit einer relativ hohen, wenn nicht sogar der höchsten Arbeitsplatzdichte Deutschlands. Hier haben sie eine andere gesellschaftliche Struktur und damit haben sie auch weniger Schwarzfahrer. Als zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg.
Ist es dann eher so, dass die Schwarzfahrer sich eigentlich eher einen Spaß draus machen? Also sprich so eine Art Jagd oder ist es so eine ganz bewusste Entscheidung? Und sagen, nee, also ich zahle nicht, generell nicht.
Es gibt beides. Ich denke, der erstere Typus ist eher bei den Jugendlichen verbreitet. Sozusagen no risk, no fun. Und der zweite Typus, den findet man eben auch in der Gesellschaft, der sagt, nö, also ich sehe das nicht ein. Wie auch jener Gründer der Facebook-Seite Schwarzfahren in Ulm in der Presse argumentiert hat, er zahlt doch Steuern. Also sieht er sich im Recht, wenn er keine Fahrkarte kauft für den öffentlichen Nahverkehr.
Okay, das ist natürlich eine sehr eigene Meinung. Schlagen wir mal die Brücke. Es gibt ja eben nun auch diese Menschen, die sogenannten Kontrolleure, die da eben reinkommen. Ich habe das selber zweimal bisher mitbekommen, tatsächlich auch in beiden Fällen interessanterweise wurde dann jemand rausgezogen. Wer sind denn diese Menschen eigentlich? Sind das irgendwie Angestellte von euch? Oder schaut ihr danach, dass ihr Leute findet, die das freiwillig machen, dass die möglichst oft wechseln, damit man sie nicht gleich wiedererkennt? Oder was ist da für ein Schema dahinter? Also dürfen Sie darüber nicht reden?
Also es gibt schon gewisse Sachen, über die ich nicht reden darf. Ich dürfte zum Beispiel nie die Namen der Fahrscheinprüfer im Radio nennen.
Ist klar.
Das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Nein, aber es steckt tatsächlich kein Schema dahinter. Es ist so, dass es noch SWU-eigene Prüfer gibt, dass aber der Großteil der Leistung fremdvergeben ist an zwei Firmen. Das war in erster Linie eine Firma, die nur für die Fahrscheinkontrollen zuständig war. Und dann kam es letztes Jahr vermehrt zu Übergriffen tätlicher Art auf Fahrscheinprüfer. Es wurden 6 Fahrscheinprüfer insgesamt teilweise schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und da haben wir beschlossen, auch eine Security-Firma zu engagieren, die allerdings auch kontrolliert. Also die sind nicht erkennbar jetzt, wie man so schön sagt, wie die schwarzen Sheriffs, sondern die sind alle in Zivil unterwegs und sind auch in Deeskalation entsprechend geschult. Es sind aber immer noch dieselben Leute. Wir haben Leute, die sind jetzt seit 10 Jahren dabei. Die werden sogar erkannt von Fahrgästen. Das hat natürlich einen gewissen Nachteil. Aber wir wollen das so, weil solange die Menschen das gerne machen, die Kontrolleure, sehen wir darin darin auch kein Problem, die in irgendeiner Art zu wechseln.
Ah, der ist wieder da. Muss ich mir halt doch eine Fahrkarte kaufen.
Genau.
Sagen Sie mal, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das jetzt wieder was Sie nicht sagen dürfen, aber ist es eigentlich wahr, dass diese Prüfer eine Fangquote erfüllen müssen können und danach dann einfach quasi Kopfgeld kriegen?
Also das ist eine ganz immer noch berühmte, durchwabernde Geschichte hier in Ulm. Es gibt keine Fangquote. Also die werden nicht nach Erfolg bezahlt. Es gibt keine Erfolgsprämie, sondern es gibt Schichten, da kommen die mit null nach Hause oder in den Betrieb. Und es gibt Schichten, dann kommen sie eben mit mehr. Und der Verdienst ist schlicht und einfach nur ein Stundenverdienst. Und es wird auch nicht nachgefragt, wieso mal jemand keine erhöhtes Beförderungsentgelt, ist ja der Beamtenjargon, für dieses nette Delikt nach Hause bringt. Kein Problem mit, weil der Erfolg des Kontrolleurs ist der Fahrgast mit Fahrkarte, nicht der ohne.
Okay, kapiert. Gut, über das Thema können wir auf jeden Fall nach der nächsten Musik nochmal reden. Und jetzt hören wir Some Kind of Moaning. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute rund um das Thema öffentlicher Nahverkehr und wir waren zuletzt beim Schwarzfahren und da sind wir immer noch. Zu Gast ist heute Andreas Zeder. Er ist der Leiter Vertrieb und Kommunikation der SWU Verkehr. Wir waren zuletzt bei Fangquoten und ähnlichen Alltagsmähren, wie wir jetzt erfahren haben. Mhm. Jetzt waren wir bei dem Thema, also ganz bewusst Schwarzfahren. Da gibt's ja jetzt noch die andere Seite. Was ist jetzt eigentlich mit Leuten, die ihre Fahrkarte tatsächlich vergessen? Also ja, ein Monatsticket oder eine Jahresfahrkarte, wie auch immer, und haben die echt vergessen. Was passiert eigentlich dann?
Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt gehen wir erstmal auf die personalisierte ein. Zum Beispiel Schüler, die haben eine Fahrkarte, wo auch deren Namen draufsteht. Das heißt, wenn die eine Fahrkarte vergessen haben, das ist jetzt auch ein bisschen Appell fast, einfach aufschreiben lassen. Weil wir können natürlich nicht einfach akzeptieren, wenn jemand sagt, ich habe meine Fahrkarte vergessen, tut mir leid. Also da müssen wir schon sagen, okay, wir schreiben dich auf. Da kehrt sich sozusagen die Beweislast um. Derjenige nimmt dann den Zettel mit nach Hause und kommt innerhalb einer Woche bei uns vorbei in der Bauhoferstraße, zeigt seine Fahrkarte vor und dann muss er eine vom Gesetzgeber festgelegte Bearbeitungsgebühr, die beträgt bei uns 7 Euro, bezahlen. Und zwar muss er deswegen eine Bearbeitungsgebühr bezahlen, weil im Jahr sind es 5.000 bis 10.000 vergessene personalisierte Fahrkarten, die wir haben. Und das ist natürlich nicht wenig. Und bei den übertragbaren Karten, da ist es ein bisschen problematisch, weil eine übertragbare Karte in der Zeit, wo wir denjenigen aufgeschrieben haben, von jemand anders hätte genutzt werden können. Und da schreibt der Gesetzgeber eigentlich vor, 40 Euro, also das volle erhöhte Beförderungsentgelt. Und da bin ich insofern ehrlich, dass wir sagen, naja, das sind Stammkunden, wir können ja bei uns im Abo nachschauen. Und wir geben da beim ersten Mal einen Freischuss und sagen, das gibt die normale Bearbeitungsgebühr von 7 Euro. Aber wenn sowas, sagen wir, einmal pro Monat passiert, müssen wir irgendwann auch sagen, also du, so geht das nicht weiter, du musst deine Karte schon dabei haben.
Passiert das tatsächlich öfters? Also haben Sie da quasi Stammkunden, die regelmäßig ihre Karte vergessen oder was?
Also wir haben schon ein paar, die regelmäßig ihre Karten vergessen, bei den Schülern insbesondere. Und da gibt es schon so ein paar, wo man kennt, wo man sich richtig begrüßen kann. Und da ist sogar eine dabei, deren Vater ist Rechtsanwalt. Und der hat sich da mit uns auch schon, muss man aber sagen, sehr fair, sehr normal auseinandergesetzt. Da hatten wir schon ein sehr interessantes Gespräch über das Thema. Aber er musste halt einsehen, dass seine Tochter doch sehr auffällig ist bei der Geschichte. Aber das sehen wir nach. Also es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen vergesslicher, muss der andere einsehen, dass er dafür eine Gebühr zu entrichten hat, weil halt natürlich ein Arbeitsaufwand entstanden ist.
So jung und schon Alzheimer, ne? Aber da vergisst man ja auch gleich, dass man gerade 7 Euro bezahlt hat. Ne?
Das könnte auch passieren.
Ja, ich denke mir auch, das war jetzt ein bisschen zynisch, aber ich könnte mir gerade vorstellen, dass auch teilweise vielleicht einfach auch ältere Menschen ab und zu ein Problem damit haben.
Ja, natürlich. Also das kommt vor. Wir hatten kürzlich einen Fall von einer 89-jährigen Dame, die einfach, es war ein Tag mit schlechtem Wetter und sie hat sich in die Bahn gerettet und hat dann vor lauter Glück vergessen, eine Fahrkarte zu lösen. Also ich muss dazu sagen, es ist juristisch so, wenn die Türen sich schließen, hat die Fahrt noch nicht begonnen. Das ist noch keine Schwarzfahrt, sondern erst, wenn das Fahrzeug sich in Bewegung setzt. Und von diesem Moment ab zählen die Prüfer von uns eine Zeit runter. Die nenne ich jetzt hier nicht. Aber natürlich, um abzuwarten, dass derjenige noch dran denkt, ach Gott, ich muss noch eine Fahrkarte lösen. Und die Dame hatte halt vor lauter Glück es vergessen und ist von der Prüferin aufgeschrieben worden. Und die Tochter hat dann einen Brief an unseren Oberbürgermeister Gönner geschrieben. Und wir haben ihr dann geantwortet, ja, also sie war noch nicht auffällig, wir können das zurücknehmen. Aber die Dame war bereits, also die ältere Dame war bereits auffällig gewesen, dass sie mehrfach ihre Fahrkarte, ihre DIN-Karte, sie hat so eine Chipkarte, die hat sie im Automaten vergessen. Und dann haben wir eben der Tochter geraten, ihrer Mutter eine andere Fahrkarte zu kaufen, damit sie die immer bei sich trägt und nicht immer im Automaten vergisst. Und die Tochter hat sich dann später bei uns bedankt und damit war der Fall dann auch erledigt. Und wir haben das Ganze also niedergeschlagen.
Das heißt, im Zweifelsfall kann man schon auch mit euch reden.
Man kann immer mit
keine Unmenschen, oder?
Nein, man kann immer mit uns reden. Es gab da auch kürzlich einen Fall, wo eine Mutter dann an die Presse zuerst gegangen ist, wo der Fall eigentlich klar war, dass ihre Tochter die Zeit zu lange hatte verstreichen lassen, weil die Tochter in den Bus stieg, ein paar Freunde traf und dann einfach halt anfing zu quatschen. Und dann musste natürlich die Kontrolleurin irgendwann sagen, ich würde gerne die Fahrkarte sehen. Und dann war es so, sie wurde aufgeschrieben und die Mutter ging dann hinterher an die Presse. Und dadurch hat sie uns natürlich aber auch die Möglichkeit genommen, Kulanz walten zu lassen, weil jetzt ist der Fall in der Öffentlichkeit. Aber man kann immer mit uns reden. Wir prüfen auch wirklich jeden Fall. Wir befragen dann auch die Fahrscheinprüfer dazu und dann kann man immer noch individuell entscheiden.
Ja, ganz andere Geschichte, aber eben auch, weil Sie gerade sagen, Presse. Es ging ja auch in den vergangenen Monaten immer wieder durch die Presse, dass es da böse Geschichten geben hat. Nämlich sprich, Sie haben es vorher schon mal angerissen zumindest, nämlich Übergriffe. Sprich, dass dann tatsächlich Leute ertappt worden sind und dann nicht nur verbal vielleicht nicht mehr ganz so in Ordnung waren, sondern tatsächlich auch mit Leibeskraft an die Sache gegangen sind. Wie gefährlich ist der Job eines Kontrolleurs?
Also der Job ist nicht ungefährlich, aber er ist nicht so gefährlich, dass man jetzt eigentlich um sein Leben fürchten muss. Aber bei den 6 Übergriffen eben im letzten Jahr, da kam es also zu mehreren Knochenbrüchen. Und also erstaunlich war zum Beispiel ein Vorfall, eine 14-Jährige, die mittags um 15 Uhr schon 0,6 Promille hatte und die sogar eine Fahrkarte hatte. Und nach der Kontrolle, die Prüferin war schon vorbei, weil sie ja eine Fahrkarte hatte, hat dieses Mädchen dermaßen heftig zugeschlagen, dass die Prüferin unglücklich fiel und mit dem Kopf gegen eine der Stangen fiel und sich dadurch eben eine entsprechende Verletzung zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Das kommt vor. Wir haben jetzt seit diesem Jahr Securities im Einsatz, die eben eskalierend dabei sind und muss sagen, seit diesem Jahr geht's. Wir haben erst einen Übergriff gehabt dieses Jahr, aber wir hatten jetzt noch keinen Fall, wo man sagen muss, da hat derjenige jetzt monatelang im Krankenhaus gelegen. Aber es gab schon Fälle, wo jemand eine Woche im Krankenhaus war, weil eben Armbruch, Rippenbruch, diverse Frakturen mittlerer Art.
Die Securities, die da mit unterwegs sind, sind aber auch quasi in Zivil unterwegs, oder?
Die sind alle in Zivil.
Ihr wollt jetzt keine schwarzen Sheriffs in die Busse und in die Tram schicken?
Nein, auf keinen Fall. Also die sind alle in Zivil unterwegs und die Securities sind auch Prüfer. Also sprich, die stehen jetzt nicht einfach da und machen dicke Ärmel, wie man das so schön klischeehaft kennt, sondern die kontrollieren mit und versuchen zu deeskalieren. Und es gab bis jetzt erst einen Fall, wo ein Security tatsächlich jemanden festnehmen musste, weil der sonst handgreiflich geworden wäre.
Also es ist nach wie vor der Fall, dass die Securities sind, aber sie haben nicht wirklich was zu tun.
Ja, aber die Kontrolleure sind sehr froh, dass sie da sind. Mhm. Und die Situation zeigt ja auch offensichtlich, ich meine, das sind ja nicht gerade sehr kleine Menschen, die da dabei sind, dass sie Respekt einflößen, insofern, dass man sich das überlegt. Bei der Frage vorher ist mir allerdings noch eine Sache eingefallen. Es könnte sein, dass unsere Kontrolleure in Zukunft eine Uniform bekommen. Das ist gerade in der Diskussion. Und zwar hat sich herausgestellt, dass wenn eine Person in Uniform kontrolliert, die Übergriffe noch weniger sind und, ja, wie soll man sagen, es kommt zu weniger Vorfällen.
Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt ein typisch deutsches Ding, sondern ein internationales Ding. Jemand in Uniform ist irgendwie eine Respektsperson. Wenn der noch womöglich irgendwo ein Abzeichen hat, dann ist er besonders wichtig. Und dann ist er entweder absolut mein Feindbild oder ich kusche vor ihm. Ne? Ja, aber da ist was dran, glaube ich, irgendwie schon. Aber ihr wollt ja nicht, dass die Leute kuschen vor euren Kontrolleuren.
Nein, um Gottes Willen. Man sollte nur gegenseitigen Respekt haben.
Ja, nee, und schon verstanden.
Das wird leider manchmal vermisst.
Ja, zu Gast bei uns Andreas Seder von der SWU Verkehr. Wir reden heute so ein bisschen über alles rund um den öffentlichen Nahverkehr und was da so an Beschwerden oder an Dingen laufen könnte, die nicht ganz so glücklich sind. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mal über Trunkenheit im Bus reden, hören wir nochmal Musik. Alltagsgeschichten. Ohrstecker Mädchen war das. Und Alltagsgeschichten sind natürlich vielleicht auch die, über die wir heute reden. Aber für euch auf jeden Fall, Herr Seder heute zu Gast, Leiter Vertrieb und Kommunikation von der SWU Verkehr. Wir haben jetzt hinter uns die Schwarzfahrer. Wir haben über Übergriffe gesprochen, über vergessliche Kunden, die ihre Karten haben. So, jetzt ist noch ein Ding, über das wir vorher im Vorgespräch ganz kurz schon gesprochen haben und das wir auch auf der Homepage angekündigt haben, nämlich Trunkenheit nicht am Steuer, sondern im Bus. Sie haben mir vorher was super Interessantes erzählt, was ich so nicht wusste. Tatsächlich ist alkoholisiert Busfahren eigentlich auch nicht okay, ne? Beziehungsweise erlaubt.
Eigentlich nicht, also als Fahrgast jetzt.
Als Fahrgast, ja, ich rede jetzt nicht vom Fahrer, da wäre ich ein bisschen enttäuscht von euch.
Um Gottes Willen, klar, da würde sich der Linienweg verlängern, bei den Schlangenlinien. Nein, also es ist tatsächlich so, dass in den Tarifbestimmungen des Donau-Iller-Nahverkehrsverbundes Ding drinsteht, dass Fahrgäste in angetrunkenem Zustand das Fahrzeug eigentlich nicht betreten dürfen. So ist es dann geregelt. Und es ist ja auch so, dass in den Fahrzeugen kein Alkohol zu sich genommen werden kann. Also sprich, man könnte ja das Fahrzeug nüchtern betreten und dann innen drin anfangen zu trinken. Das ist aber den Statuten der SWU nach untersagt.
Ja, jetzt muss ich aber ganz blöd fragen. Also eine Konsequenz kann es ja dann aber irgendwie in dem nicht. Also wenn ich mal drin bin, dann darf ich schon alkoholisiert sein. Also ich bin ja dann drin. Kann jetzt kein Polizist kommen, mir das Blasetütchen vor die Nase halten und sagen, blase mal rein, Sie sind ja alkoholisiert, junger Mann.
Ja, also es ging sogar so weit, dass wir gesagt haben, wenn wir elektronische Prüfgeräte für die Fahrscheinprüfer anschaffen, dass auf der einen Seite der Schlitz für die DIN-Karte ist und auf der anderen Seite das Blasröhrchen, um dann die Promillezahl feststellen zu können. Aber die Konsequenzen können nur insoweit gehen, dass derjenige des Fahrzeugs verwiesen werden kann. Aber da muss er, und da haben Sie recht, schon auch ein bisschen auffällig sein. Wenn also derjenige einen Promille hat und sitzt da ruhig auf seinem Sitz und belästigt niemanden, dann ist das eigentlich kein Problem.
Ja, nur steht das ja so ein bisschen, sage ich, im Widerspruch zu diesem alten Argument, wenn du was getrunken hast, ja, dann lass gut sein mit dem Auto, Autoschlüssel ab in die Tasche und rein in den Nahverkehr. Ist ja so ein Ding, was immer auch proklamiert wird, was dir auch jeder Polizist eigentlich sagen würde, ne?
Das ist eigentlich ein politisches Problem, weil einerseits wird ja von der Politik propagiert, man soll, wenn man was getrunken hat, eben nicht Auto fahren. Dann bietet sich eben die Gelegenheit des ÖPNV an, mit dem auch lange Jahre geworben wurde. Und jetzt kommt aus der Politik eben die Bestrebung, den Alkohol in den Fahrzeugen zu verbieten. Sei es jetzt aktiv, eben, dass man drin trinkt, oder passiv, dass man schon getrunken hat. Und das steht natürlich, haben Sie vollkommen recht, in dem Widerspruch, mit dem wir auch nicht so ganz glücklich sind, weil nicht jeder Angetrunkene ist gleich ein Angetrunkener.
Also nicht jeder macht gleich automatisch Stress.
Richtig.
Sozusagen. Ne? Nee, weil ich denke mir jetzt auch, also jetzt hatte ich irgendwie einen netten Abend und erwisch tatsächlich noch den letzten Nachtbus, wie auch immer, haben freundliches Grinsen im Gesicht und denke mir, ach, und jetzt ab mit dem Bus nach Hause, und dann sagt der Busfahrer, nee, du, dich nehme ich nicht mit. So wird es mir dann passieren, wenn ich vielleicht stark schwanke oder wie?
Ja, könnte passieren, muss ich zugeben. Ist halt dann so eine Situation, moralisch schlecht, aber im Recht.
Okay. Ist es aber ein Problem? Ist das etwas, was entstanden ist aus einer Erfahrung heraus, dass man sagt, das geht mal gar nicht? Oder ist das einfach so eine deutsche Bestimmung?
Also es ist sehr viel natürlich in letzter Zeit entstanden unter dem Druck der Vorkommnisse zum Beispiel von München oder von Berlin, wo zumindest im Berliner Fall ja Alkohol eine ganz große Rolle gespielt hat und die Politik sich eben gezwungen sah, sehr aktionistisch darauf zu reagieren. Und es ist seltsam, dass immer, muss man sagen, der öffentliche Nahverkehr da zuerst herhält, weil er der öffentliche Raum ist, der noch am besten zu kontrollieren ist.
Ja gut, also wenn Sie mich jetzt nicht mitnehmen würden, dann könnte ich ja hergehen, mich hinterher hinsetzen und einen Beschwerdebrief schreiben und sagen, Leute, so geht das mal gar nicht. Ich habe eine Monatswacke und ihr nehmt mich nicht mit. Und wie das dann funktioniert mit den Beschwerden, darüber reden wir nach dem nächsten Stück. Roll That Stone, die Phoneheads und das Düsseldorfer Philharmonikorchester aufgenommen in der Turnhalle. Großartige Aufnahme und auch schon fast sowas wie ein Finale zur heutigen Stunde. Andreas Seder ist heute bei uns zu Gast. Wir haben über den öffentlichen Nahverkehr die ganze letzte Stunde gesprochen, und zwar nicht, ob die Busse und die Trams hübsch sind, sondern eigentlich die Sachen, die vielleicht den einen oder anderen nicht so hübsch finden. Und wenn das genau passiert, und das kommt ja dann mal ab und zu vor, dass einer mal so richtig stinksauer ist oder eine Dame, dann gibt's bei euch ein Beschwerdemanagement, wenn ich das jetzt so richtig aufgeschrieben habe. Ne?
Das ist korrekt. So im Neudeutsch wird das Customer Relationship Management sogar ausgesprochen.
Oh, hübsch. Ja. Also bleiben wir mal beim Beschwerdemanagement oder sagen wir einfach die Stelle, wo man sich beschweren kann. Wenn ich mich beschweren möchte, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Wie kann ich das tun? Anrufen, zusammensäckeln oder Mail schreiben oder muss ich einen Brief schreiben oder wie funktioniert das?
Es gibt alle Möglichkeiten. Also wir haben ein Beschwerdetelefon, dessen Nummer auch vermittelt wird. Wir haben ein E-Mail-Formular auf der Homepage und man kann es natürlich auch per Post einschicken. Das geht natürlich auch. Man kann es per Fax reinbringen. Es gibt sogar bei den Fahrern kleinere. Also bei den Fahrern ist so, dass es eine Visitenkarte gibt. Da stehen dann alle Verbindungsmöglichkeiten drauf. Das heißt, wenn der Bus kam der eigenen Meinung nach viel zu spät, man möchte sich beschweren, der Fahrer muss sich natürlich aufs Fahren konzentrieren, der rückt dann einfach diese Visitenkarte raus und da hat man dann alle Möglichkeiten, um sich dann zu beschweren.
Passiert das oft?
Ja, das passiert schon relativ oft, weil man muss so sagen, die Interpretation eines Fahrplans ist doch eine sehr subjektive Angelegenheit. Und ich bin jetzt auch nicht gerade ein Verfechter, dass die Deutsche Bahn immer pünktlich ist. Aber sie hat es ja auch mal sehr gut lustig drüber gemacht in einem Werbespot, wo sie ja mal diese 3-Minuten-Verspätung aufs Korn nahm, die gleich Massendemonstrationen ausgelöst hat. Das kann im Nahverkehr vorkommen, wo sie sagen, hallo, da ist ein 10-Minuten-Takt. Und dann beschweren sich aber Leute, dass die Bahn 3 Minuten zu spät ist.
Ist das jetzt der Hauptpunkt oder was sind da so typische Beschwerden? Also jetzt, das ist ja sicher nicht nur die Pünktlichkeit.
Naja, Pünktlichkeit ist, sagen wir mal so, der beliebteste Punkt zwar, aber relativ häufig geht es auch um das Verhalten des Fahrpersonals.
Das Verhalten des Fahrpersonals. Ja. Ich mache jetzt mit Ihnen mal ein ganz praktisches Ding hier im Radio. Ich beschwere mich jetzt bei Ihnen und zwar tatsächlich ist mir neulich Folgendes passiert. Ich habe gekocht, ja, innerlich und ich war eigentlich drauf und dran und dachte mir, sollst dich eigentlich beschweren, aber dann kommst du endlich heim, hast die Koffer abgestellt, bist froh, dass du zu Hause bist, am nächsten Tag ist es vergessen. Ich kam von einer sehr langen und sehr anstrengenden Zugfahrt, hatte einen Flug hinter mir, war also wirklich völlig durch den Wind, war im Ausland, hatte zunächst nur ausländisches Geld, bin schnell an den Bankomat. Der Bankomat hat mir gegeben einen 50-Euro-Schein.
Ah, ich ahne, worauf es hinläuft.
Ich musste noch ein Ticket lösen, hat versucht irgendwie das jetzt anders zu lösen und dann kam aber auch schon der Bus, ich musste rein, bin rein, halt ihm den 50-Euro-Schein freundlich grinsend hin und er guckt mich nur an mit sehr muffigem Gesicht, sagt, den wechsle ich Ihnen nicht. Sag ich, wollen Sie mich jetzt wieder rausschicken? Ja. Sag ich, hören Sie, ich muss nach Hause, ich habe eine lange Reise hinter mir, jetzt bitte nehmen Sie mich doch mit. Ja, können wir das nicht irgendwie lösen? Nee, ich habe kein Kleingeld. Sag ich, jetzt stellen Sie sich aber nicht an. Dann kam eine Dame von hinten und sagt, was brauchen Sie denn? Dann sag ich, ich möchte halt nach Hause, ich muss in die Reutierstraße. Dann hat mir diese Dame von hinten 2 Euro auf das Tresen gelegt und gesagt, jetzt nehmen Sie den Mann aber mal mit, stellen Sie sich mal nicht so an. Und dann hat er zischend gesagt, eigentlich sollten Sie sich da gar nicht einmischen. Und dann habe ich gesagt, gut, danke fürs Gespräch. Habe mich freundlich bei der Dame bedankt, bin nach Hause gefahren und habe mir gedacht, eigentlich sollte ich mich über diesen Fahrer beschweren. So, ich habe das jetzt hiermit getan an Ihre Adresse. Wie reagieren Sie jetzt?
Ja, erstmal wäre es so, wenn es jetzt auf dem offiziellen Weg wäre, dass ich sagen würde, Ihre Beschwerde ist bei mir eingegangen. Dass Sie schon mal eine Bestätigung haben, dass es nicht irgendwo im Sande verläuft. Das wäre jetzt mal der rein formelle Weg. Und dann werden wir natürlich intern nachfragen, wer war denn der Fahrer? Zu welcher Uhrzeit war das dann? Auf welcher Linie? Und dann werden wir den Fahrer um eine Stellungnahme bitten. Jetzt ist natürlich klar, dass jeder, der hier im Äther jetzt zuhört, sagt, ja, der Fahrer wird das nie zugeben. Es gibt tatsächlich den einen oder anderen Fahrer, der sagt, ja, war ich schlecht drauf oder sonst irgendwie. Und der Fahrer hat zumindest, was die 50 Euro angeht, hat er recht. Die muss er tatsächlich nicht wechseln. Das ist eine Vorschrift und zwar aus dem Grund, um Zeit zu sparen. Wo er aber sich falsch verhalten hat, ist, sie dann des Fahrzeugs zu verweisen. Weil sie haben eindeutig die Absicht bekundet, bezahlen zu wollen. Und er muss ihnen zumindest die Gelegenheit geben, auch bei Passagieren im Fahrzeug, wie es dann auch passiert ist, sich die Möglichkeit zu holen, vielleicht, dass dort jemand wechseln kann oder jemand bereit ist, für sie das zu bezahlen. Aber er darf sie nicht des Fahrzeugs verweisen. Deswegen, wenn Sie jetzt mir sagen könnten, welcher Tag das war, welche Uhrzeit und welche Linie, dann kann ich das rausfinden und dann habe ich in einer Stunde den Namen von dem Fahrer und werde den zu mir ins Büro holen und sagen, also da ist eine Beschwerde eingegangen. Ich möchte mal Ihre Stellungnahme dazu hören. Und dann werde ich ihm am Ende sagen, also das mit dem Fahrzeug verweisen, das geht dann nicht.
Gut, könnte ich natürlich rauskriegen, möchte ich jetzt aber auch gar nicht machen. Da ist ja Gras drüber gewachsen. Das war am Anfang meines Urlaubs, beziehungsweise ist also jetzt schon ein paar Tage her. Und irgendwie, wie gesagt, man hat sich ja beruhigt. Das ist ja nicht der Grund, dass ich deswegen nicht mehr in einen Bus steige. Hat mich jetzt nur interessiert, ist so passiert, hat mich jetzt interessiert, wie würde der freundliche Herr vom Beschwerdemanagement denn jetzt drauf reagieren? Sehr häufig wird ja wahrscheinlich auch an den Abfahrtzeiten rumgenörgelt, wie Sie vorher schon angeschnitten haben. Gibt es denn da irgendeine Regelung, wo Sie sagen, das ist ein Maximum oder ein Minimum? War vielleicht so, aber das ist bei uns einfach die Kulanz, in der wir drin sind?
Also was gar nicht geht, ist zu früh. Die Leitstelle sieht ja auch, wie pünktlich die Fahrzeuge sind. Und wenn jetzt ein Fahrzeug zu früh ist, dann wird der Fahrer sofort darüber benachrichtigt, dass er an der nächstmöglichen Haltestelle zu warten hat, um diese Zeit abzuwarten, einfach, dass er pünktlich bei den anderen ankommt. Weil der Fahrplan, der muss eingehalten werden im Sinne von nicht zu früh und zu spät. Es ist halt so, wenn ein Bus zu spät kommt, Sie können über die Ursachen gar nichts wissen. Da gibt es die vielfältigsten Geschichten, was da passiert ist. Und dann kriegen wir natürlich die Beschwerde und schreiben dann zurück, da war zum Beispiel die legendäre Geschichte mit dem LKW, der hier nicht durch den Tunnel passte vor ein paar Monaten und schon kommt hier der komplette Stadtverkehr zum Erliegen und dann haben sie natürlich auch tatsächlich darüber 100 Beschwerden, wo sie sagen müssen, ist nicht unser Verschulden, tut uns leid, aber wir können nichts dafür.
Er könnte nicht immer was dafür, ne? Und wenn er was dafür kennt, dann seid ihr artig und entschuldigt euch.
Also es wird sich auf jeden Fall entschuldigt und es wird versucht, auf jeden Fall eine Maßnahme durchzuführen, solange es durchführbar ist. Also es gibt schon manchmal Sachen, wo man sagen muss, wir verstehen's und es wäre eigentlich auch nötig, da was zu ändern, aber es fehlt das Geld oder es ist ein Riesenaufwand. Oder es ist ein einzelnes Interesse, wo wir sagen müssen, das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Aber wenn der Kunde recht hat, habe ich kein Problem damit zu sagen, stimmt, Sie haben recht, tut uns leid, das muss ich ja auf jeden Fall sagen. Und wir versuchen mal, das in irgendeiner Art und Weise jetzt wieder gut zu machen. Wenn es zum Beispiel übers Finanzielle geht, also zum Beispiel in Ihrem Fall, hätte ich dann gesagt, wenn es gelungen wäre, die Dame rauszufinden, hätte ich ihr das Fahrgeld erstattet.
Okay. Herr Andreas Seder, er ist der Leiter Vertrieb und Kommunikation bei SWU Verkehr, war heute zuletzt bei uns in der Plattform in den letzten 60 Minuten zu Gast. Ich fand, es war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch, denn es waren jetzt durch die Bank so Punkte, die man eigentlich üblicherweise nicht so von der Firma hört, sondern über die man sich einfach nur zu Hause unterhält. Hätte jetzt fast gesagt, das Maul zerreißt.
Ja, ist ja auch richtig so. Wenn man sich in den Kneipen umhört, dann ist das öfters Thema bei den Stammtischen. Und ich glaube, wir konnten jetzt mal einige Treppenwitze, die da draußen rumgeistern, mal ein bisschen ausradieren.
Wenn uns das gelungen ist, dann haben wir auf jeden Fall heute was erreicht. Das war die Plattform. Auf der einen Seite des Mikros Rainer Markus Walter, meine Wenigkeit. Ich war auch zuständig für die Musikauswahl heute. An der Technik war Almut Grote und unser Gast war Andreas Seder. Herr Seder, schönen Tag noch.
Danke, Ihnen auch und gute Fahrt weiterhin.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.